Ich soll gar nicht so viel trinken bei einem Zeitfahren, weil ich danach nicht laufen müsste.
Ach, der alte Sklaventreiber. Typisch. Du bist hart im Nehmen, das finde ich gut. Ja, das finde ich bewundernswert, wenn man sich so im Griff hat. Ich kann das nie. Es gibt halt 3 goldene Regeln im Zeitfahren, die sind alle gleich, die heißen nicht zu hart anfahren.
A-B-Fragen, wo du dich zwischen A oder B entscheiden müsstest. Und du kannst, ich weiß, was genau dein Ding ist. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Du kriegst ein Fahrrad zum Test. Wenn du das zurückgibst, funktioniert es besser als vorher, oder wie?
Ja.
Es gibt halt so eine, es gibt eine Boris-Stein-Position, in Anführungszeichen, die ich mehr oder weniger schon seit 8 Jahren fahre. Also es nützt jetzt nichts, wenn Jonas mir sagt, geh mal ein bisschen weiter nach vorne mit dem Unterarm, dann rutsche ich halt mit dem Hintern nach.
Könnte man ja sagen, die ist in Stein gemeißelt, der musste jetzt sein.
Dass dieser Podcast im Wortsinn mal Ersatz für die Zielverpflegung ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber am Wochenende war halt wieder ein Rennen. Zielverpflegung gab es da mal wieder keine und deshalb treffen wir uns wieder reiten virtuell. Im Westerwald würden wir sagen, Baranskis Markus trifft Steins Boris, aber um den Lokalpatriotismus meines Gastes gerecht zu werden und damit auch jeder weiß, wer gemeint ist, treffe ich heute schlicht den Baranski. Hallo?
Ja, moin.
Moin. Ich erzähle kurz was über dich, also damit die Leute wissen, wer du bist. Mhm. Kannst du ja reinkrätschen, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Man stellt seine Gäste ja quasi zur Einladung immer vor.
Na, dann mal zu.
Also du bist 1970 geboren und im Hamburger Süden aufgewachsen. Mhm. Und dein auch jetzt wieder zurückgezogen. Bis in den 80er Jahren mit dem BMX groß geworden, bist danach auch ein paar Downhill-Rennen gefahren und so 2000 irgendwie zum Rennrad gekommen. Mhm. Und jetzt mindestens schon seit 15 Jahren dann auch auf dem Aero-Lenker unterwegs. Und 2018 hattest du quasi so dein erfolgreichstes Zeitfahrjahr, mhm, wo du King of the Lake geworden bist. King of the Lake, muss man sagen, das nennt sich das größte Zeitfahren in Europa, aber kleiner geht's in Österreich meistens auch nicht. Hast danach auch noch das Monster-Zeitfahren gewonnen, wo wir uns halt jetzt am Wochenende gesehen haben, mhm, und bist im Folgejahr Vize-Weltmeister bei den Amateuren geworden.
Ja.
Du hast eine Self-Titel-Media-Agentur, die seit den 2000er Jahren den Anzeigenverkauf für das Triathlon-Magazin übernimmt. Mhm. Und aus eigenem Interesse warst du auch immer bei den Produkttests im Bereich Fahrrad, Zeitfahrrad involviert. Und bist dadurch mehr oder weniger zu dem Zeitfahrexperten geworden. Und mittlerweile schreibst du auch deshalb zu dem Titel, zu dem Thema im Triathlon-Magazin und auf Bikeboard, mhm, und in deinem eigenen Blog. Mhm. Da gibt's auch einen Shop, wo man auch das Material kaufen kann, was du quasi empfiehlst.
Ja, genau. Das hast du aber gut recherchiert.
Ja. Ich habe gedacht, so eine umfassende Vorstellung, da weiß jeder innerhalb von 2 Minuten, mit wem wir es quasi zu tun haben. Mhm. Am Wochenende war ja dann Monster Ride und da waren wir beide. Erzähl doch mal was zu dem Rennen. Also warum sollte man da mal gewesen sein?
Ja, das Monsterzeitfahren ist halt ein Klassiker. Die gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren. Die Veranstaltung ist halt echt sehr rudimentär ausgerichtet. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen aus der Studentenecke in Almere. Und ich sag mal, außer dem Zeitfahren findet da halt nichts statt. Die haben dieses Jahr Zuschauer halt explizit ausgeladen. Das wäre aber eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil da standen eh kaum Leute rum, außer den Mitreisenden. So. Und es ist halt eine sehr lange Distanz. Ich sag mal, bei dir war es jetzt halt so, für dich war es wahrscheinlich relativ wenig oder easy, aber für die allermeisten ist es halt mit Abstand das längste Zeitfahren, was sie jedes Jahr machen, Ende der Saison. Und das wird halt speziell zum Ende raus immer extrem hart und extrem übel, weil der Wind halt immer da ist, immer falsch kommt gefühlt und man eigentlich mit sich alleine ist bis zum Ende, was man dann auf der 4. Runde immer mehr herbeisehnt. Und zum anderen ist das halt auch sowas wie, ich sage mal, das ist wie Zeitfahren unter Laborbedingungen, weil das halt die ganze Zeit geradeaus geht und du die ganze Zeit das Gas da stehen lassen kannst, ne?
Ja, man kann festhalten, dass es ist mehr oder weniger ein quadratischer Kurs, mhm, 34,5 Kilometer lang und die Geraden mehr oder weniger 9 Kilometer geradeaus, eine 90 Grad Rechtskurve, wieder 9 Kilometer geradeaus, 90 Grad Rechtskurve, bis halt das Quadrat voll ist. Auch quasi im Nirgendwo, ne? Also das ist so landwirtschaftlich genutzte Fläche und als ich die Strecke am Tag vorher abgefahren bin, da war ich mir auch teilweise gar nicht sicher, ob die Strecke hierher geht. Aber als dann irgendwo im Nichts so ein Dixi-Klo stand, ja. Habe ich mir schon gedacht, hier könnte man richtig sein.
Ja, das ist aber neu. Also das war vor 2 Jahren noch nicht da.
Ja, okay. Damit haben die ja quasi auch für diese Ausgabe nochmal ganz schön was ausgegraben. Es ist quasi so, dass die Strecke ist halt auch nicht gesperrt, aber muss sie halt auch gar nicht sein, weil sonntags fährt da offensichtlich ja eh niemand.
Ja.
Und dann wird einfach kurz vor dem Rennen wohl eine Zeitmessmatte ausgelegt. Also kommt zu dem Dixi-Klo noch eine Zeitmessmatte und ein Auto mit Startunterlagen.
Ja.
Und dann treffen sich quasi alle zum Rennen.
Ja, die haben da echt die Ruhe weg. Also als ich das erste Mal da war, ich glaube, das war 2017, da war ich halt irgendwie eine gute Stunde vorher da. Also bevor es überhaupt losgehen sollte mit Nummernausgabe. Und außer mir waren noch 3 andere da. Das waren auch alles Deutsche, ne? Auch bezeichnend. Und die gucken sich halt alle irgendwie groß an. Ist das hier? Ja, ich glaube schon und so. Und dann wirklich eine halbe Stunde, bevor es losging, kamen sie dann an und rollten die Zeitmessmatte über die Straße. Und dann ging das los, ne?
Ja, also als ich kam, waren dann tatsächlich doch schon ein paar Leute da. Also ich war nicht der Erste, weil ich halt die letzte Startnummer hatte. Und dann haben wir uns kurz vor dem Start nochmal unterhalten. Ich habe dich vorher schon mal angerufen, weil ich so ein bisschen panisch war, wie das denn bei 140 Kilometern dann mit der Verpflegung aussieht. Aber es gab jede Runde eine Möglichkeit, sich quasi verpflegen zu lassen. Mein Trainer hat aber gesagt, ich soll gar nicht so viel trinken bei einem Zeitfahren, weil ich danach nicht laufen müsste.
Ach, der alte Sklaventreiber. Typisch.
Ja. Und dann haben wir kurz vor dem Rennen uns dann halt nochmal gesprochen. Und ich habe dir noch ganz cool gesagt, dass ich 25 Minuten vorher mein Aufwärmen beginne.
War knapp, ne?
Das war ziemlich knapp, muss man sagen. Aber du hast mir auch noch ein bisschen mehr Panik gemacht, indem du gesagt hast, dass Strasser im Jahr vorher 370 Watt gefahren ist, in der letzten Runde.
Ja.
Mein Trainer hat mir die Vorgabe gegeben, irgendwas zwischen 350 und 360 Watt zu fahren. Und dann war klar, nachdem du gesagt hast, Strasser ist 370 Watt gefahren und ich glaube nicht, dass der meine Größe hat, dann muss ich quasi hier mindestens 360 Watt fahren, damit ich auch in eine ähnliche Dimension komme. Du hast mich quasi sozusagen in das Dilemma da erst reingetrieben.
Ach so, ja, gut. Ich übernehme die Verantwortung für alles, was passiert ist.
Ja, super. Und dann war es halt so, dass ich mich aufgewärmt habe 25 Minuten vorher und ich habe dann so ein bisschen getreten auf der Rolle und dann fiel mir auf, dass mein Aufwärmprogramm ja schon 22 Minuten lang ist. Und ich bin sowas halt einfach nicht gewohnt, dass man sich quasi auf der Rolle aufwärmt und die Rolle dann quasi noch einpacken muss. Und du warst quasi schon... Also ich habe dich losfahren gesehen, da war ich noch nicht am Start.
Du hast mich auf die Strecke gehen sehen, da warst du noch nicht am Start.
Ja, genau.
Ja. Und bei mir war das auch eine Punktlandung. Ich habe so 8 Minuten vor meiner eigentlichen Startzeit hab mich noch einer angehauen, ob ich vielleicht eine Knopfzelle für ihn hätte. Und da habe ich gesagt, nee. Und dann sind wir noch wieder auf dem letzten Drücker zu meinem Auto zurück und wir haben dann irgendwie die E-Tap-Box da abgeschraubt und irgendwie haben die Veranstalter, da ist glaube ich noch einer nach Hause gefahren, hat ihm eine 2032er geholt, damit er noch wieder schalten konnte. Und ich war auch wirklich eine Minute vor meinem Start da, konnte mich da hinsetzen, Beinlänge ausziehen, Jacke aus und dann rollst du halt einfach auch los da, ne? Und alle gucken sich an, wo ist denn der Stein? Ich sage, ja, der kommt gleich, der hat die Ruhe weg.
Naja, kurz hatte ich dann doch schon Panik. Und wie lief das Rennen dann so für dich? Alles wie geplant oder?
Nee.
Ich meine, theoretisch ist ja nichts einfacher zu pacen als quasi dieses Zeitfahren da, oder? Ich war halt extra noch, also nicht extra dafür, aber ich war kurz vorher 1,5 Wochen nochmal bei Leistungsdiagnostik, wusste also eigentlich, was ich theoretisch kann und dann muss man eigentlich nur diese plus minus 3 Stunden die entsprechende Leistung fahren. Ist
ja
easy.
Ja, das finde ich bewundernswert, wenn man sich so im Griff hat. Ich kann das nie. Also bei mir ist es halt so und bei ganz vielen anderen glaube ich, es gibt halt 3 goldene Regeln im Zeitfahren, die sind alle gleich, die heißen nicht zu hart anfahren und in dem Moment, wo man losfährt, bricht es den meisten wieder zusammen, die Strategie.
Okay.
Ich habe ungefähr gewusst, was ich vor 2 Jahren gefahren habe und da war es aber auch so, dass ich ein bisschen härter angefahren bin und dann einfach der Not geschuldet nach hinten raus ein bisschen nachgelassen habe. Dieses Jahr war es bei mir nicht so richtig geil, weil ich in der ersten Runde schon gemerkt habe, dass ich wieder Probleme kriege mit meinen Armen und Schultern. Ich habe da seit 3 Jahren so ein bisschen Probleme mit so Taubheitsgefühlen, Kribbeln und so weiter. Und ich habe dann irgendwie kurz vor Ende der ersten Runde ohne Witz überlegt, ob ich abbiege und nach Hause fahre. Da hattest du mich schon überholt. Das hatte damit aber nichts zu tun. Ich habe halt gemerkt, das wird heute kein geiler Tag. Und dann habe ich zum Glück mich noch anders entschieden, bin halt weitergefahren und habe es dann irgendwie so als, ich sag mal, intensive Trainingseinheit angesehen und bin dann irgendwie trotzdem auch wieder grausam krepiert zum Ende hin und war dann echt froh, als es vorbei war. Und dann auch wieder im Nachhinein, das ist wie jedes Jahr da, eigentlich positiv überrascht, wie gut ich im Gesamtergebnis dann geworden bin. Also hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, ich Top 10 heute höchstens. So, als ich dann auf der vierten Runde war. Ja, und dann war es doch wieder der vierte Platz. Oder dann war es der vierte Platz, so schlecht war ich da auch noch nie.
Ja, also als ich von der dritten Runde zurückkam, habe ich mir noch gedacht, dass es mir eigentlich richtig gut ging und ich in nächste Runde mal ein bisschen schneller fahren könnte. Mhm. Dann bin ich quasi auf diese Gegenwindgerade abgebogen. Das war quasi dann, gibt mehr oder weniger die Zielgerade und dann sind wir einmal rechts auf die Gerade abgebogen, wo der Wind drauf stand. Mhm. Und da wurde es dann schon richtig schwer. Mhm. Und dann kann man auch bei mir in der Auswertung sehen, wie so der Puls hochgeht. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, hier auf der Gegenwindgerade musst du auf jeden Fall halt jetzt noch die Leistung halten. Da kannst du dich später ja mal ausruhen, wenn der Wind besser steht.
Ja, genau.
Und quasi, als ich dann in den Seitenwind kam, auf der Gegengerade sozusagen, war es dann quasi vorbei. Also bin ich dann etwa 10% weniger gefahren auf der Gegengerade und dann auf der Rückenwindgerade bin ich quasi 20% weniger gefahren und das dann quasi bis ins Ziel. Mhm. Da war ich quasi dann tot. Mhm. Und mein Trainer, nachdem ich halt danach ziemlich angepisst war, so bin ich ja schon lange nicht mehr eingebrochen, hat gesagt, das ist ja mega interessant und hat das Ergebnis so richtig gefeiert und ich hätte ihm am liebsten, eine geklatscht, muss ich sagen. Also ein interessantes Ergebnis ist eigentlich nicht das, was ich gewollt habe.
Ja, was hast denn du dann in der Summe dann zu dir genommen unterwegs, vor allem an Flüssigkeit?
Also ich habe schon bis Stunde 2 so 120 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen pro Stunde.
Ui.
Also das war schon quasi in dem Rahmen, ist genau das, was ich auf der Langdistanz auch nehme. Mhm. Björn hat eigentlich gesagt, es soll eher weniger nehmen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich eher mehr Hunger hatte. Flüssigkeit habe ich eher wenig zu mir genommen. Also ich habe quasi nur Frontsystem und die Gelflasche leer gemacht. Mhm. Aber ich hatte danach auch noch weißes Urin sozusagen. Also es war nicht so, dass ich stark dehydriert war.
Aber dann bist du 3 Stunden gefahren mit einem guten Liter nur?
Ja.
Boah. Okay. Na, nicht schlecht. Kann man das trainieren?
Das trainiere ich eigentlich nicht. Also ich trinke normalerweise eigentlich auch eher viel. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit das Gefühl hatte, hier geht so durstmäßig nichts. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich theoretisch zu wenig zu mir genommen habe, was aber jetzt, wenn man es hart wissenschaftlich betrachtet, einfach nicht stimmt. Mhm. Wir haben jetzt quasi 2 Theorien, dass quasi, also entweder die Koffeinzufuhr halt zu hoch war, weil ich habe ziemlich viel Koffein zu mir genommen, nachdem das in Polen nicht so gut funktioniert hat und ich da quasi kaum Koffein zu mir genommen habe, ist natürlich immer so, man übertreibt dann beim nächsten Mal. Und ich habe quasi nur Koffeingels genommen. Mhm. Und ob das vielleicht ein bisschen zu wenig war, was halt auch für diese total falsche Selbsteinschätzung bei der Anfang der dritten Runde sprechen würde. Mhm. Oder Option 2 wäre halt noch, ja, die Zeitfahrposition bin ich ja halt dieses Jahr noch nicht so häufig gefahren. Also zumindest mal nicht so lange. Mhm. Und auch im Training nicht ganz so oft, weil halt einfach Wettkämpfe so weit weg waren. Mhm. Und dass da halt einfach doch ein großer Unterschied Zeit noch ist zwischen Zeitfahrposition und Rennradposition. Das sind so quasi meine 2 Erklärungsansätze, die wir jetzt nochmal nachgeben. Deswegen findet Björn das natürlich auch so interessant, weil es ist ja quasi total der Erkenntnisgewinn. Also jetzt, wenn wir das quasi ausgewertet haben, und dann passiert das in Zukunft einfach nicht mehr.
Also zur Zeitfahrposition, du hast mich ja relativ bald überholt, obwohl du ein bisschen später losgefahren bist und das sah auf jeden Fall sehr gut aus, auch wenn ich es nur kurz gesehen habe. Zu deiner Energieversorgung, da habe ich nochmal eine konkrete Frage, weil das ist nochmal deutlich mehr, als ich mir in einer Stunde reindrücken kann. Was hast du denn da genommen? 120 Gramm in der Stunde, was ist denn das für ein Produkt dann?
Das sind 3 Gels dann oder 4. Ich nehme quasi schon seit Jahren Isostar-Gels, aber probiere ich das halt auch schon mal aus. Ne? Also wenn ich so eine harte Intervalleinheit fahre, dann nehme ich auch halt schon mal 4 oder 5 Gels pro Stunde so zum Test, ob das klappt. Mhm. Und das klappt in der Regel. Und Also es ist schon so, dass ich dass sowas im Triathlon viel mehr so bis an die Übergebensgrenze ausreize, ne? Weil man danach halt noch laufen muss. Und das war ja halt hier jetzt gar nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir während des Wettkampfs jetzt irgendwie schlecht ist oder so. Also im Triathlon würde ich viel mehr aufnehmen. Also jetzt natürlich auch viel mehr Wasser, was ich jetzt halt nicht gemacht habe.
Aber die waren schon irgendwie aufgelöst oder angelöst in Wasser, die Gels, oder hast du die pur reingedrückt?
Ja, klar. In der Gelflasche. Wie so üblich.
Muss ich direkt mal probieren. So viel habe ich noch nicht geschafft in der Stunde. Vielleicht ist das bei mir dann auch mal eine Lösung für irgendwas. Ich habe jetzt in knapp einer Woche noch was vor. Ich fahre noch mal ein relativ langes Mannschaftszeitfahren. Das ist aber so ein bisschen außer der Wertung. Das geht hier von Hamburg nach Berlin. Ist traditionell immer am gleichen Tag wie Kona. Deswegen konnte ich da bisher nie mitmachen.
Okay.
Das ist halt, es gibt eigentlich nur zwei feste Kontrollpunkte unterwegs. Wir fahren hier in Hamburg an der Elbe los und kommen in Spandau an so einem Ruderclub raus. Und das variiert so zwischen 280 und im schlimmsten Fall 290, 300 Kilometern. Und das steht und fällt halt auch mit der Energieaufnahme, ne? Also ich habe das im Sommer schon mal andersrum gefahren. Da sind wir nachts losgefahren in Spandau, das waren dann 310. Und das steht und fällt halt einfach mit der Aufnahme von der Energie, die du irgendwann auch nicht mehr sehen kannst, ne? Je nachdem, was du dann nimmst. Also ich kann den süßen Kram irgendwann nicht mehr ab. Von daher ist das nochmal interessant, dass du so viel mehr verträgst auch, ne?
Ja, aber gerade wenn du dann so lange so viel Süßes nimmst und das halt jetzt schon merkst, dass das nicht geht, dann weiß ich nicht, ob das dann über diesen Zeitraum funktionieren kann, ne? Und für mich von außen hört es so an, wenn ich diese unterschiedlichen Kilometerangaben höre, steht's und fällt's eher mit der Routenwahl, oder? Ob man jetzt 10 oder 20 Kilometer mehr fahre, das macht ja wohl einen kleinen Unterschied.
Ja, aber wir haben das jetzt geplant mit Zeitfahrrädern und da sind ein paar Streckenabschnitte, wenn man die kürzeste Route nimmt, wo man relativ viel auf so Wirtschaftswegen rumzirkeln muss und wo teilweise auch relativ schlechter Asphalt bis Pflastersteinen ist. Und da habe ich gesagt, dann fahren wir lieber irgendwie 2-3 Kilometer mehr, aber fahren dafür, sind zu dritt, fahren dann schön einer Reihe auf dem Aero-Lenker, ne? Da bin ich dann so rum, glaube ich, besser bedient, als wenn ich dann ständig außen greifen muss, antreten muss, abbremsen muss und das dann halt auch irgendwie mit drei Leuten hintereinander, wobei ja absehbar ist, dass irgendwann alle auf sind, ne? Also ich rechne mal damit, dass wir so vielleicht so 7:40 bis maximal 8 Stunden brauchen. Das ist ja absehbar, dass da alle sterben.
Es kommt halt drauf an, wie man es paced, ne?
Ja, also. Genau. Versuch mal 3 Leute unter einen Hut zu bekommen, vor allem am Anfang. Ja. Ne? 3 Heißdüsen on Tour, da kann ich dir aber sagen, da ist am Anfang wahrscheinlich viel Gepöbel unterwegs. Von hinten nach vorn.
Ja, die Leute im Ziel haben dann auch gemeint, dass ich unbedingt nochmal wiederkommen müsste. Aha. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Und das Problem war halt auch, dass nach meiner eigenen Zeitmessung war ich halt 3 Sekunden zu langsam für den Streckenrekord. Aber wir hatten ja schon, dass ich am Anfang relativ knapp quasi erst zum Ziel kam. Mhm. Deshalb auch nicht genau abgedrückt hatte und nach dem Ziel auch ziemlich im Delirium war. Mhm. Sie haben zwar gesagt, dass ich den Rekord bei 7 Sekunden gebrochen habe, aber dieses You have to come back hat mich doch irgendwie irritiert und dann wusste ich eigentlich gar nicht. Da war ich auch halt, wie gesagt, so ein bisschen angepisst und bin auch nicht mehr zurückgefahren und wollte auch eigentlich gar nichts mehr hiermit zu tun haben.
Ja. Also, was mich halt wundert, wir haben immer über Strasser nur geredet. Offensichtlich ist der jetzt ja doch nur Drittbester, weil der Remco Grasmann ist 2. hinter dir an der besten Liste, hatte ich neulich gesehen, ne?
Ja. Und ja, prinzipiell ist es schon so, dass alle außer Strasser sind auf der letzten Runde eingebrochen. Ja, also, genau. Strasser ist der Einzige, ja, der letzte Runde schneller gefahren ist als die anderen. Dazu muss man noch sagen, für alle Leute, die den nicht kennen, das ist der, der auch schon mal dieses Race Across America alleine macht. Ja. Also der macht es nicht nur alleine, der gewinnt es auch. Ja. Ja, also der weiß, glaube ich, schon, wie man paced, also im Gegensatz zu uns offensichtlich.
Naja, vor allem ist der nach 2 Stunden noch aufgewärmt, ne? Der sagt dann so, jetzt können wir mal loslegen und alle anderen sagen, wann ist denn endlich Schluss, ne?
Und dann waren es halt nur diese 7 Sekunden und das könnte man ja quasi auch mit so, das könnte ja quasi so, sind es so quasi so Dinge, die man so mit kleinen Sachen beeinflussen könnte. Und es war bei mir so, dass ich vor dem Rennen, am Tag vor dem Rennen, wollte ich unbedingt noch ein Bild machen für Social Media und so. Mhm. Und dann bin ich in so eine Straße reingefahren und habe auf der Stelle so mit meinem Hinterrad gedreht. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist gerade nicht so gut. Flups, hatte ich halt einen Platten hinten. Bin ein bisschen knapp mit Latexschläuchen bei meiner Scheibe. Mhm. Also ich hatte keinen mehr und der war auch schon ein bisschen älter. Und dann hatte ich vorne in der Box noch so ein TPU-Schlauch von Schwalbe, also aus so einem Plastikmaterial, der relativ klein ist. Der war aber auch schon von Hawaii 18. Mhm. Der hat auch keine Luft mehr gehalten. Und dann musste ich einen klassischen Betylschlauch einziehen. Und da habe ich mir gedacht, wenn es jetzt wegen 7 Sekunden nicht gereicht hätte, hätte ich ja sagen können, an dem Schlauch hat es gelegen.
Ja, mehr geht im Nachhinein immer. Hinterher ist man immer schlauer. Aber wenn du das mit dem Betylschlauch geritten hast, dann ist ja auf jeden Fall noch Potenzial nach oben nächstes Jahr. Theoretisch zumindest.
Ja, aber diese kleinen Dinge, das sind doch quasi auch, sagen wir mal, deine. Also,
ja.
Was kann man da noch optimieren? Und da war ich vor dem Rennen halt dann auch so, bin ich mal gesagt, quasi durch die Wechselzone gegangen, in Anführungszeichen. Also ich bin an den Autos, parkenden Autos vorbeigegangen und da standen die Leute mit ihren Fahrrädern oder auf der Rolle. Und Schlauch war da quasi nur so ein Punkt, weil das konnte ich ja nicht sehen. Aber ich habe schon gesehen, dass du zum Beispiel... Du hast Ausgleichsgewichte vorne am Vorderrad, oder? Also hast gegenüber vom Ventil hast du ein Ausgleichsgewicht.
Ja, gutes Auge. Habe ich auch zum ersten Mal gefahren letzte Woche. Das ist eine etwas aerodynamische Verkleidung für den Ventilschaft und genau gegenüberliegend in der Felge ist dann ein kleines Gewicht festgeklebt, damit sich das besser auspendelt. Ob es was bringt?
Und vorher habe ich mir auch noch so Gedanken gemacht, ich habe ja quasi keinen Zeitfahranzug, sondern habe einfach meinen Triathlon-Anzug angezogen. Mhm. Und der ist ja einfach nur ein Kompromiss, dass man damit quasi noch laufen kann.
Die Dinger sind aber gar nicht schlecht. Also ich habe letztes Jahr war ich, ich bin eigentlich anlässlich der Eurobike, die ja dieses Jahr auch flach gefallen ist, eigentlich jedes Mal einen Tag im Windkanal oder einen halben. Und wir haben letztes Jahr Wettkampfeinteiler getestet mit Jean-Paul von Swisside. Und da habe ich natürlich auch immer irgendwelche Zeitfahreinteiler als Referenz mitgenommen und ich sag mal so UCI-Reglement beiseite geschoben. Das ist mittlerweile eh sehr streng und eher gegen Fortschritt. Aber wenn man, Zeitfahreinteiler gegenüber modernen Wettkampfeinteilern für Triathleten testet, dann sind oft die Triathlon-Einteiler besser.
Okay.
Plus du kommst da besser rein, plus du kannst auch nochmal pinkeln, wenn du musst, weil es gibt auch Zeitfahreinteiler, die haben aus irgendeinem Grund den Reißverschluss hinten, dann hast du halt ein Problem. Plus in den Dingern kannst du laufen, kannst du gerade stehen, kannst dich viel besser bewegen. Ich habe Zeitfahreinteiler, wenn die Nagel neu sind, da komme ich alleine überhaupt nicht rein. Und da stehst du echt vornüber gebeugt wie so eine Krampe, wenn du da drin bist, was dann okay ist, wenn du auf dem Rad sitzt, aber was vorher halt schlecht ist, ne? Und wenn du jetzt fragst, warum ich den nicht anhatte am Wochenende, ich wollte einfach einen mit langen Armen haben, weil es so kalt war. Und habe einen Zeitfahreinteiler genommen.
Aber es war gar nicht so kalt, oder? Es waren ja quasi schon perfekte Bedingungen. 17 Grad, leichter Wind.
Ja.
Also kann man schon einen kurzen Einteiler tragen.
Ja, gut. Du bist hart im Nehmen, das finde ich gut.
Und was ich auch gesehen habe, einfach Kettenblatt ist ja quasi auch ein Trend. Bist du auch gefahren?
Ja. Bringt minimal was. Im unteren einstelligen Bereich sicherlich. Auf der anderen Seite, wenn du so einen Kurs wie den da neulich hast, da brauchst du einfach überhaupt gar keinen Umwerfer und auch kein kleines Kettenblatt. Ich baue da immer mal hin und her. Ich habe mittlerweile an einigen Rädern nur noch sowas. Aber ich fahre zum Beispiel, wenn ich in Rot die Staffel fahre, da habe ich auf jeden Fall einen Umwerfer und 2 Kettenblätter dabei. Aber wenn es halt nicht nötig ist, dann kann man halt mit einem Blatt auch nochmal ein bisschen was sparen. Und das vereinfacht halt auch so ein bisschen die Schaltlogik.
Und die Kettenlinie, oder?
Ja.
Also genau. Fährst du auch ein großes, ja. ganz großes
Blatt? Also ich fahre normalerweise, wenn es jetzt nicht richtig wellig ist, fahre ich immer einen 58er und ich hatte einen 60er drauf neulich.
Also hast du jetzt am Wochenende 60er drauf gehabt?
Ja, genau. Und dann bin ich aber auch oft irgendwie so eher auf dem 13er, 14er. Gut, auf den Rückenwindpassagen war ich dann schon auf dem 11er oder 12er. Aber da hast du halt auch wieder das Problem, da ist die Kettenlinie dann halt nicht ideal. Ne? Weil die eigentlich immer so auf dem 14er vom großen Blatt aus gesehen optimal läuft. Und hinten bringt es halt immer eine ganze Ecke mehr als vorne vom Übersetzungsverhältnis. Das heißt, das bringt schon was, wenn man sich damit so ein bisschen befasst. Und dann ist, ich sag mal, ein 58er oder 60er vorne auch gar nicht so riesengroß, wenn man das hinten halt mit einem 13er, 14er, 15er kombiniert. Und das sind ja dann doch oft auch die meistgefahrenen Gänge, weil alles, was irgendwie ganz rechts oder ganz links liegt, ist ja dann doch eher sowas wie ein Rettungsring nur, ne?
Also jetzt, um nochmal aufs Wochenende spezifisch zu kommen, war es bei mir so, dass wenn ich halt in Aero-Position gefahren bin, dann fahre ich so eine Kadenz von 80 hoch 90 so um den Dreh. Ne? Das bedeutet so im Rückenwind, wenn ich da so 53 oder so fahre, dann fahre ich schon so 12 oder 13, ne? Also hinten. Das Problem war aber allerdings dann halt auf der letzten Runde, wo ich halt dann auch mal die Aero-Position verlassen musste, um noch irgendwie Druck aufs Pedal zu bringen. Und da habe ich halt dann auch schon gemerkt, oh, jetzt gehen mir quasi die Gänge nach oben hin irgendwie aus. Ich muss sagen, dass mein größtes Blatt halt auch 55 ist, ne? Also ich fahre 55,11.
Ja.
Schien für mich lange Zeit irgendwie immer der perfekte Kompromiss zu sein, bis halt auf Hawaii. Also auf Hawaii hätte ich auch gern ein größeres Blatt. Aber auf allen anderen Kursen für Triathlon war ich eigentlich mit der Kombination echt immer zufrieden. Weil man ja meistens schon ein bisschen effizienter unterwegs sein will. Und dann so ab 65 oder so, dann tritt man sowieso eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und der zweite Grund ist bei mir, auch warum ich quasi kein Einfachkettenblatt fahre. Ich will nur ein Rad fahren. Also ich hatte mal zwei im Einsatz. Mhm. Also wirklich so eins als klassisches Trainingsrad und zweites als Wettkampfrad. Mhm. Und dann habe ich das quasi zum Wettkampf ausgepackt und das zweite Ritzel von oben ging nicht mehr.
Mhm.
Keine Ahnung, wie es dazu kam. Und es war halt in Wiesbaden und eigentlich war alles quasi fertig fürs Rennen und mein Rad war quasi auch schon. Ich bin ja davon ausgegangen, dass es lief. Also habe ich quasi am Tag vor dem Rennen damals noch den Stefan Keul angerufen. Der ist dann aus Koblenz, die 130 Kilometer nach Wiesbaden gefahren.
Mit Vollgas.
Und hat sich dann mein Rad vor der Wechselzone angeschaut. Mhm. Gleichzeitig habe ich meine Frau nach Hause geschickt, das Trainingsrad zu holen, damit ich quasi eine Alternative habe, wenn das quasi dann bis zum Rennen überhaupt nicht mehr funktioniert. Das war quasi so meine Initialzündung, sowas mit Wettkampf und Trainingsrad nicht mehr zu haben, damit ich halt einfach weiß, mein Rad, das ich im Wettkampf fahre, ist genau das, worauf ich quasi im Training auch immer trainiere.
Ja, mache ich ganz ähnlich, aber ich sag mal, der Umbau ist jetzt auch nicht so aufwendig, dass mich das irgendwie abschrecken würde. Also wenn du eine elektronische Schaltung fährst mit Di2, dann ziehst du den Stecker raus, stopfst das Kabel ins Loch im Rahmen, machst einen Aufkleber drüber und schraubst den Umwerfer ab und das war's, ne? Gut, und du musst halt das Kettenblatt umbauen. Und ich habe halt immer ein Powermeter mit Zweifach und ein Powermeter mit dem Einfachblatt. Das ist eine Sache von 20 Minuten. Und ich weiß ja im Voraus, was kommt. Also ich fahre ja nicht irgendwo hin und werde dann plötzlich überrascht von irgendeiner Rampe, die da plötzlich steht, die vorher nicht da war oder so.
Okay, ja. Weil also ich bin mittlerweile auch schon wieder am Nachdenken, ob das die richtige Strategie ist. Aber wenn ich das quasi nochmal mit zwei Rädern mache, dann werde ich es auf jeden Fall halt so machen, dass ich das Wettkampfrad in Anführungszeichen hin und wieder halt auch mal Training bewege. Ich glaube, das ist halt der Schlüssel.
Ja.
Also es darf halt nicht dann quasi zwei Monate im Keller stehen, sondern muss es halt hin und wieder dann auch mal fahren. Schon allein, damit sich der Sattel quasi gleich auch ein bisschen abnutzt. Ne? Damit du nicht quasi einen neuen Sattel hast und einen Sattel hast, der nie gefahren ist.
Mhm.
Magst du noch was zu den Schläuchen sagen? Da bist du ja quasi auch so ein bisschen ein Fan von, beziehungsweise bist halt kein Fan von eigentlich von Tubeless-Systemen, ja. Höre ich so ein bisschen raus.
Na.
Da warst du schon immer ziemlich kritisch, ja. Wenn man das so schaut.
Also es ist alles relativ. Ich sag mal, wo ich es immer fahre, ist auf meinem Gravelbike und auf dem MTB. Da hat das einfach immense Vorteile Richtung Pannenschutz und einem sehr niedrigen Luftdruck, den man fahren kann und auch aufgrund der Tatsache, dass da halt kein Schlauch mehr ist, der durchschlagen kann. Also ich fahre zum Beispiel auf meinen Gravelbikes so wenig Luft, dass ich auf jeder Tour vielleicht einmal irgendwie so einen leichten Durchrauscher habe, wo ein Schlauch dann geplatzt wäre. Also wo der Reifen quasi so weit komprimiert wird aufs Felgenhorn, dass der Schlauch das nicht durchgehalten hätte. Also zumindest einer aus Butyl oder Latex. Da hat Tubeless auf jeden Fall seine Berechtigung und das ist auch ein großer Bringer im Hinblick auf solche Sachen wie Dornen im Reifen oder kleinere Schnitte und. So, ich habe teilweise Reifen runtergezogen aus anderen Gründen, weil ich sie wechseln wollte und habe gesehen, ich habe einen Stahlnagel im Reifen drin gehabt und bin da wahrscheinlich schon Tage oder Wochen lang mit rumgefahren. Die Luft ist immer drin geblieben, weil das halt gedichtet hat. Dafür ist das einfach großartig. Und mittlerweile habe ich halt auch einige Rennräder, wo ich sehr breite Reifen fahre. Das ist dann bei mir 28 oder mehr. Also ich habe teilweise auch 30er Reifen an Rennrädern und da kann ich dann halt irgendwie auch 6 Bar oder vielleicht sogar noch weniger Druck fahren. Und in dem Falle funktioniert die Abdichtung mit der Milch auch wunderbar. Hier diese Geschichte, die ich erzählt hatte, dieser Night Ride von Berlin nach Hamburg, das hat auf dem Hamburger Fischmarkt geendet und ich hatte 2 Kilometer vor dem Hamburger Fischmarkt, habe ich gedacht, es nieselt. Und hatte die ganze hintere rechte Seite voll mit Latexmilch, weil ich kurzfristig am Hinterreifen Platten hatte. Und das hat halt noch abgedichtet. Also ich hätte da sonst 2 Kilometer vorm Schluss, nach Kilometer 308 hätte ich wechseln müssen. Musste ich nicht, weil es abgedichtet hat. So, das ist auch großartig. Aber was halt immer mal wieder passiert und wo das halt kein 100%iger Garant ist, auf der anderen Seite die Chance besteht, dass es klappt, sind halt breitere Reifen mit mehr Druck. Und da habe ich halt Erlebnisse gehabt von bis, egal welcher Hersteller, egal welches Laufrad, egal welches Dichtmittel, mal geht es nicht. So. Und das war vor ein paar Jahren alles noch ein bisschen schwieriger. Mittlerweile sind die Tubeless-Reifen echt gut geworden und auch echt gut geworden für groß und schwer und schmale Reifen und viel Luftdruck. Das bin dann ich auf meinen Wettkampfrädern.
Ja, und ich auch, muss man dazu sagen. Ja. Das ist natürlich immer ein Unterschied, ne? Also, Wenn zum Beispiel Patricks Druckempfehlung für Wettkampflaufräder liegt irgendwo bei unter 6 Bar, jetzt mal so unter uns gesprochen oder auch offiziell, und meine liegt so bei 7 Bar, das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Genau. Einfach, weil ich halt 10 Kilo mehr wiege als er.
Ja, und dann legt man noch 10 Kilo mehr drauf und dann bist du bei mir, ne? Und dann hast du noch mal ein bisschen mehr Druck drauf und wenn du dann relativ viel bei schlechten Bedingungen fährst und wenn es viel Dreck auf der Straße liegt und du viel Wirtschaftswege fährst und auch im Winter fährst. Also ich habe teilweise halt Erlebnisse gehabt bei 2 Grad und Nieselregen. Da hat es nicht funktioniert mit dem Abdichten, obwohl das auf dem Pressetermin vorher wunderbar vorgeführt wurde. Und dann habe ich da gestanden und habe den Reifen weder runtergekriegt, hat ewig gedauert mit klammen Fingern und dann irgendwann habe ich da einen Schlauch reingefriemelt bekommen, aber dann habe ich den nicht mehr auf den Druck bekommen, den der Reifen brauchte, um sich richtig zu setzen, weil Tubeless ja irgendwie mehr Druck braucht, um einzurasten. Zumindest war das früher mal so, mit diesem Knallgeräusch, was jetzt ja mittlerweile bei den aktuellen Modellen auch gar nicht mehr der Fall ist. Siehe zum Beispiel hier von Schwalbe, die Reifen, die machen überhaupt gar keinen Peng mehr, wie es früher mal war. Da hat man sich am Anfang immer erschrocken, wenn man die Laufräder aufgepumpt hatte, gedacht, huch, was ist denn jetzt passiert? Aber das war halt das nötige initiale Einrasten von der Reifenwulst im Felgenbett, ne?
So. Ja, aber du kannst ja jetzt auch nicht, sagen wir, klamme Finger bei Regen als Maßstab nehmen, ne? Nee, also aber am Dienstag bin ich noch 3 Stunden bei Regen gefahren mit dem Mountainbike und da konnte ich am Ende, habe ich mit dem Handballen geschaltet, weil ich im Daumen gar nicht mehr so viel Gefühl hatte, um hochzuschalten. Ne? Ja. Also das kann ja nicht der Maßstab sein.
Nee, aber wenn du auf sowas als Pannenschutz setzt, dann kannst du schon mal eigentlich damit rechnen, dass das im Winter bei Gransplitter nicht funktioniert, weil du dann da so doof dastehst wie ich damals, ne?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann ziemlich ätzend ist. Und was ich halt auch als Erfahrung gemacht habe, ist halt, wenn halt die Milch, die ist ja quasi dann auch nicht komplett raus, sondern du hast halt noch das ganze Zeug oder die Reste davon, hast du dann quasi noch im Mantel. Und dann ziehst du den neuen Schlauch rein. So mit der Zeit kommt dann die Milch raus und der Schlauch dreht sich halt am Anfang erstmal so unrund, ne? Weil die Milch noch irgendwo ist oder die Reste.
Ja.
Also, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Anwendungsfehler.
Das ist eine gute Technologie, die kann funktionieren bei ganz vielen Sachen, aber ich habe mich nach wie vor noch nicht 100%ig verabschiedet von guten Clinchern und dann mit einem Schlauch, der von mir aus auch gerne aus Latex sein darf, wenn man den richtig montiert. Da gibt's ja immer ganz heiße Diskussionen und das habe ich halt auch jahrelang gehabt, irgendwelche völlig unvermittelten Reifenplatzer, die auch immer im falschen Moment kommen. Aus meiner Erfahrung liegt das halt einfach oft daran, dass da irgendwo der Latexschlauch in irgendeinen Spalt reingewandert ist, wo er nicht rein sollte. Siehe zum Beispiel bei dir, Alufelge und Latexschlauch ist halt so ein bisschen schwierig. Oder halt einen guten Butyl oder ein TPU. Also ich sag mal, das hat alles irgendwie nach wie vor so ein bisschen seine Berechtigung und das kommt ja dann auch auf die Kombination mit den Laufrädern an. Nicht jedes Laufrad kann Tubeless aus verschiedenen Gründen. Und muss man auch mal ganz ehrlich sagen, nicht jeder, der ein paar teure Aero-Carbon-Laufräder hat, die noch kein Tubeless können, der kauft sich jetzt unbedingt ein paar neue Laufräder, weil er Tubeless fahren will oder muss. Sondern es gibt ja nach wie vor auch ganz viele Athleten draußen, die halt mit ihrem bestehenden Material glücklich werden wollen, sollen, können, müssen.
Ja, ich habe halt auch den Eindruck, dass quasi die Scheibenentwicklung quasi so ein bisschen stehen geblieben ist, weil niemand genau weiß, wo es jetzt hingeht. Ne? Ja. Also, dass quasi Scheibenbremsen kommen, scheint ja schon irgendwie, also das hat sich jetzt durchgesetzt. Ja. Also da geht jetzt keiner davon mehr aus, dass wir noch für Felgenbremsen irgendwas entwickeln wollen. Aber ob jetzt quasi die Scheibe dann quasi tubeless ready sein muss oder halt für einen Schlauch optimiert, das macht ja auch einen Unterschied.
Ja, und es ist ein sehr, sehr kleiner Markt. Und wenn du den dann noch einmal halbierst mit für Felgenbremsen oder für Scheibenbremsen, wird es halt noch unbedeutender, ne? Für einen großen Hersteller, der, was weiß ich, wie viele Laufradsätze an Aero Hochprofil dreht im Jahr. Ich sag mal, der Unterschied in der Aerodynamik ist minimal nur noch zu einer Scheibe hinten dann. Lohnt sich das dann, da noch irgendwie drauf zu setzen? Also wenn du irgendwie Pro Tour oder ähnliche sponsorst, dann auf jeden Fall, weil die es haben wollen, haben müssen. Aber natürlich ist das irgendwie dann das allerkleinste Segment, was so ein Hersteller bedient. Und ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal länger jetzt eine Scheibe, die tubeless ready ist. Die kommt hier von Eriks, das ist ein Hersteller bei Hamburg. Und das war aber auch der Grund, warum ich das jahrelang halt nicht gefahren habe, weil ich einfach keine Scheibe hatte, wo tubeless drauf ging. Ne?
Ja, aber ist doch prinzipiell egal, du kannst ja vorne tubeless fahren und hinten Schlauch. Ist doch, also es macht ja nur wirklich keinen Unterschied. Wenn jetzt hinten Schlauchreifen fahren würdest, würde ich schon wieder sagen, diese Kombination sein muss. Wobei natürlich jeder weiß, dass Schlauchreifen langsam sind, aber, ne? Aber es ist doch egal, du hast sowieso einen Ersatzschlauch dabei, ja. Wahrscheinlich, oder?
Ja, naja.
Abschließende Überlegung noch zu dieser Reifenfrage. Du hast es angesprochen, dass quasi Hochprofilfelgen hinten nicht so viel langsamer sind. Ich weiß aus dem Windkanal, dass zumindest mal bei Frontanströmung meine 80 mm DT Swiss Felgen, die sind quasi 1 Watt langsamer, ja, als die Scheibe. Ja. Aerodynamisch. Ja. Und jetzt war es am Wochenende so, ich hatte die auch dabei. Und das war dann wirklich so, eigentlich ging es mir nur darum, profimäßig auszusehen. Deswegen habe ich die Scheibe hinten draufgezogen. Und ich glaube, wenn man tatsächlich nach aerodynamischen Kriterien gegangen wäre oder nach insgesamt Rollwiderstand, hätte man sich wahrscheinlich dann, nachdem ich halt keinen geeigneten Schlauch mehr hatte, wahrscheinlich dann doch für die Hochprofilfelgen entscheiden müssen. Aber dann hätte er direkt wieder gesehen, jetzt kommt wieder Triathlet.
Aber guck mal, da liegen schon wieder 7 Sekunden.
Ne? Naja, wer weiß. Also ich denke mal, je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr spielt ja die Aerodynamik wieder rein. Ne? Also hole ich ja die Aerodynamik wieder, die ich mir beim Rollwiderstand verliere, oder?
Ja, vor allem, wenn du bei diesem Quadrat quasi eigentlich die Hälfte der Strecke immer irgendeinen Schiebewind hast. Ja. So ein bisschen besser segeln wird das sicherlich, weil es halt mehr Fläche ist. Das ist ja dann nicht vergleichbar mit rein frontaler Anströmung. Aber es stimmt schon, das ist dann alles wirklich sehr marginal.
Ja, damit wir nicht nur über die marginalen Dinge reden, können wir auch ein bisschen über die großen Dinge reden. Und die großen Dinge in Sachen Aerodynamik ist ja eigentlich die Sitzposition. Mhm. Da habe ich mir mal jetzt extra hierfür nochmal so zusammengefasst, wie ich eigentlich zu meiner Sitzposition gekommen bin. Und das lief eigentlich so, dass ich 2013 bin ich zu Canyon gekommen und die haben mehr oder weniger direkt gesagt, ja, mit unseren Athleten, die wollen wir weiterentwickeln, da gehen wir auf die Bahn. Und da war ich mit Stubbs, die heute High Size heißen. Und Sebastian Weber und Jonas Kreinhorst war damals auch schon dabei, war ich dann auf der Bahn. Und ich bin damals mehr oder weniger so gefahren wie Fares. Also kennt jeder mehr oder weniger so ein bisschen Gottesanbeterhaltung mit den Armen bis dahin. Und mehr oder weniger war die einzige Veränderung, die wir dann da gemacht haben, dass halt quasi die Arme mehr hochkamen. Und die Ellbogen ein bisschen runter. Und dadurch kam halt der Kopf deutlich tiefer, ne? Dass man halt quasi so eine bisschen kompaktere Position hat. Mhm. Und Weber hat damals halt noch gesagt, ja, wir könnten so tolle Dinge machen, aber so ein Triathlet, der kann das ja eh nicht umsetzen und so lange halten. Danach habe ich mir dann echt gedacht, ja super, dass ich jetzt hier war. Ja, aber auf so Bildern sieht man halt schon, dass danach auf jeden Fall deutlich besser aussah. Und dann 3 Jahre später bin ich damals dann halt wieder mit High Size und die hatten dann die Kooperation mit Giro Meister auf die Bahn gegangen. Und dann hatte ich halt wirklich geübt. Also ich hatte meine Dehnfähigkeit verbessert und so weiter und habe gedacht, wir schrauben das jetzt halt weiter runter. Dann ging der Trend in die ganz andere Richtung.
Ja, weniger Überhöhung.
Ja, genau.
Ja. Ist doch richtig. Also aus meiner Perspektive. Bei mir war es genauso. Also man ist halt am Anfang immer so ein bisschen sehr versucht, sich an irgendwelchen Radprofis zu orientieren. Und dann denkt man immer, viel Überhöhung oder Drop, das ist es halt, weil man muss so sitzen und das muss wehtun und das sieht unheimlich schnell aus und so. Und im Grunde genommen ist das alles Käse. Also ein Problem, was ganz, ganz viele Leute haben, die halt zu tief sitzen, die wissen irgendwann nicht mehr, wohin mit ihrem Kopf, ne? Und das ist ja einer der wesentlichen Punkte, der als erster auf den Wind trifft und den musst du einfach vernünftig vorm Rumpf verpacken. Und das geht einfach am besten aus meiner Sicht, wenn du die Armpads relativ weit nach oben nimmst, verschwindet nämlich von vorne betrachtet der Kopf irgendwann vorm Rumpf. So, mal ganz davon abgesehen, dass es halt angenehmer zu fahren ist, auch für längere Strecken, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Trend. Also ich sag mal, das kann man sicherlich, wenn man jetzt irgendwie Hawaii-Bilder angucken würde, von der Seite betrachtet über die letzten 10, 15 Jahre, da wird man sicherlich sehen, dass die Leute alle viel weniger Überhöhung fahren und trotzdem vom Gesamterscheinungsbild wesentlich kompakter aussehen.
Ja, das ist ja quasi das, was dann mit diesem, dass man auch unter Hüftwinkel öffnen zusammenfasst, ne? Dass du halt quasi auch biomechanisch mehr Druck quasi aufs Pedal bringen kannst. Das kommt ja dann noch hinzu, dass wenn der Hüftwinkel weiter geöffnet ist, da kamen ja dann auch viele dann mit den kürzeren Kurbeln. Ja,
genau.
Das hat bei mir, also ich bin dann auch nur um 2,5 Millimeter auf eine kleinere Kurbel gegangen, weil das quasi alles kleinere hat bei mir biomechanisch nicht funktioniert. Da hatte ich dann quasi nicht mehr so schöne Leistungskurven. Das letzte, was dann quasi kam, ist das halt quasi durch die integrierten Trinksysteme, ich halt nicht mehr eine Flasche vorne fahren musste und die Arme enger zusammenkamen. Genau. Das war quasi auch nochmal so ein bisschen so ein kleiner Gamechanger bei mir.
Genau, das geht bei vielen Profis, wenn man die jetzt anguckt, halt auch gar nicht mehr. Ne? Es gibt ja noch Radanbieter, die warum auch immer vorne empfehlen, pack dir mal eine Flasche zwischen die Arme. Das geht bei vielen wegen des Abstands einfach gar nicht mehr. Bei mir wäre das auch der Fall. Also ich sitze mittlerweile halt mit den Ellenbogen, mit den Unterarmen auch relativ eng beieinander. Da würde keine Flasche mehr hinpassen, egal wie.
Und du hast ja vorhin gesagt, dass es quasi dadurch, dass man etwas höher sitzt vorne, also weniger Überhöhung fährt, dass der Kopf etwas weiter runterkommt, dann spielt der Helm ja schon eine ziemlich große Rolle, aerodynamisch dann später. Und du bist ja ein Anhänger von diesem Matt-Helm, ne? Also hast den zumindest.
Ja.
Der sieht jetzt, wenn man dich in Top-Aero-Position sieht, sieht das auch immer gut aus, ne? Mhm. Aber weißt du, wie das aussieht, wenn du müde wirst? Also ob der Kopf dann hochkommt? Weil dann ist dieser Metal, muss man halt dazu sagen, das ist halt ein Riesenteil, ne?
Ja, sieht aus wie ein Kabinenroller. Also man hat immer das Gefühl, man hat einen Kabinenroller auf dem Kopf. Das Ding ist halt riesengroß, ein riesen Resonanzkörper. Und am Anfang, als der auf den Markt kam, habe ich halt auch gedacht, oh Gott, was ist das denn jetzt? Aber der funktioniert und der funktioniert bei ganz, ganz vielen Leuten, weil er einfach, also meiner Meinung nach, deswegen so gut funktioniert. Der bricht halt alles, was von vorne kommt, relativ früh auf und danach trifft es ja auf den Schultergürtel, auf den Rumpf und so weiter. Wenn ich jetzt bei meiner Größe, sagen wir mal, einen ganz zierlichen kleinen Helm hätte, habe ich auch hier rumliegen, habe ich früher auch getragen, teilweise bin ich da kaum reingekommen, so eng waren die. Das macht halt wenig Sinn, wenn danach noch so ein großer Kloß kommt, ne? Und bei mir ist es halt so, ich habe das trainiert mit der Haltung und ich bilde mir ein und ich hoffe nicht, dass du jetzt noch irgendwelche Bilder gefunden hast von letzten Wochen, wo ich in der letzten Runde dann aufrecht gesessen habe, aber ich bilde mir ein, dass das halt bei mir relativ gut und dauerhaft stabil so ist, dass der Schweif hinten auch gut abschließt mit dem Schulterbereich, mit den Schulterblättern und halt nicht irgendwie im Wind steht oder ich halt oben rüber gucke oder so. Ne?
Nee, das muss ich schon sagen, dass mir das wirklich aufgefallen ist, obwohl du das anders geschildert hast, dass wirklich viele lange in der Aero-Position gefahren sind. Also da bin ich teilweise schon aus der Aero-Position rausgegangen, gerade so in den 90, vor den 90-Grad-Kurven, einfach um alles mal zu lockern. Mhm. Und es ging auch über, auf der Gegenwindgerade war eine kleine Brücke.
Ja.
Und da bin ich auch schon auf der dritten Runde, glaube ich, aus der Aero-Position gegangen. Und das hat da noch keiner gemacht. Also das hat man schon gemerkt, dass die Leute da, was das angeht, zumindest mal, was ich gesehen habe, viel disziplinierter waren, als ich das von Triathleten kannte.
Ja, das ist halt die Zeitfahrszene und die sind das in den Niederlanden gewohnt. Ne? Also da ist jetzt bis in den Oktober rein, sind da noch Rennen und ich war auch schon mal im April da. Die fahren halt immer bei solchen Bedingungen und die haben halt irgendwann auch verinnerlicht, okay, das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt irgendwie viel Fläche bieten. Ne? Und bei mir war das halt auch so. Ich bin auch irgendwie dann immer wieder aufgestanden, habe meine Arme gelockert, weil ich halt diese Problematik da im Moment habe. In so einem Moment brauchst du gar nicht mehr nachzudenken über eine gewachste Kette oder Keramiklager oder Latexschläuche oder was auch immer. Ich habe das mal ausprobiert. Ich meine, ich bin relativ groß und klobig im Windkanal. Wenn ich plötzlich Basislenker greife und hochgucke, also nicht mal aufstehe, sondern einfach mich aufrecht hinsetze und die Arme links und rechts an den Bremsgriffen habe, bei 45 sind das fast 100 Watt bei mir Unterschied. Wir reden über Ersparnisse von 1 Watt hier und 2 Watt da und bei Reifen und guten Schläuchen 2x 3 Watt bei den Reifen als Tuningmaßnahme. Das kannst du alles in die Tonne kloppen, in dem Moment, wo du aufstehst und den Rücken dehnst oder, sagen wir mal, vor der Kurve allzu lange vorher aufrecht greifst oder sowas. Das ist ein guter Trick, um nicht bremsen zu müssen. Also bei Zeitfahren ist das halt bei mir auch so. Ich gucke mir den Kurs vorher genau an und wenn ich sehe, okay, da ist eine Kurve und da musst du auf jeden Fall Tempo rausnehmen, dann gehe ich relativ früh hoch und mache so eine Art Fallschirm auf, aber muss dafür halt nicht bremsen. Ne? Und diese paar Sekunden, die man dann irgendwie aufrecht sitzt, die reichen eigentlich, um dann langsam genug zu sein, um die Kurve rumzukommen, nicht bremsen zu müssen und dann gemächlich wieder anzutreten und nicht halt mit der Brechstange wieder wie so ein Irrer am Basislenker zu reißen und zu gucken, dass man da aus der Kurve raussprintet. Also da macht es auch Sinn, so ein bisschen geschmeidiger zu fahren und sich das halt vorher anzugucken. Aber nochmal, Außengreifen ist eigentlich immer scheiße, weil das macht langsamer.
Ja, also bei mir ist das beim Triathlon auch so. Also ich versuche mir die Strecken vorher auch schon anzuschauen, aber eigentlich eher die Abfahrten. Ne? Also ich lerne die Abfahrten dann quasi, wenn das eine anspruchsvolle Strecke ist, so ein bisschen wie bei der Formel 1. Also ich weiß, welche Kurve da voll geht und welche nicht. Mhm. Aber du hast gesagt, du hast im Windkanal schon mal so Experimente gemacht, aber gab es jetzt im Windkanal für dich halt auch noch Erkenntnisse zur Position? Oder hast du Position quasi auch ähnlich, wurde deine Position auch ähnlich entwickelt, quasi mit so einem Fitting quasi im Labor und das dann auf der Bahn?
Also das war bei mir auf jeden Fall ein Prozess, der, ich würde sagen, locker auch 10 Jahre gedauert hat. Und das ist was die Leute auch mal so ein bisschen verinnerlichen müssen. Man kann nicht von einem Tag auf den nächsten sich zusammenfalten, aufs Rad setzen und losfahren und dann nach einer halben Stunde auch noch genauso sitzen. Ich habe halt irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und wie ich halt schon gesagt habe, ein Trend, der halt kam, immer weniger Überhöhung. Also ich war ein paar Mal in Büttgen auf der Radbahn, wo du ja auch warst. Ich habe da mal angefangen, ganz, ganz früher mit Lars Teutenberg war ich ein paar Mal da. Das ist ja so im Zeitfallbereich so eine der Koryphäen im deutschsprachigen Bereich. Und bei dem war das halt so, fahr mal los, wir fahren jetzt immer 45. Nach dem 11. Mal fing er dann an rumzumosern, was das für eine scheiß Einheit gerade war. Da habe ich gesagt, Junge, ich kann nicht mehr, ich bin einfach im Eimer. Wir sind jetzt irgendwie Ende November und ich bin in der Offseason. Aber bei dem war das halt auch so, sukzessive bin ich immer höher gegangen. Hab halt immer mehr Spacer gebraucht. Das war bei einigen Rädern früher ja echt noch ein Problem, dass man irgendwie immer Kleinteile brauchte, die es in der Form dann nicht gab. Und dann habe ich halt irgendwann eine einigermaßen gute Position gehabt. War dann bei verschiedenen Bikefittern, war auch vor ein paar Jahren mal bei Lotte in Münster und im Anschluss dann auch noch mal mit Björn und mit Jonas in Büttgen auf der Bahn. Und das Gute war da halt dann irgendwie, genau wie bei den 2, 3 letzten Terminen davor, da wurde gar nicht mehr so viel verändert. Das fand ich am Anfang halt immer so ein bisschen schade im Nachhinein oder einfach auch irgendwie falsch, wenn man zum Bikefitter gegangen ist und der wusste, man war vorher bei irgendeinem anderen, dann hatte man immer so ein bisschen den Eindruck, okay, die müssen alles komplett auf links krempeln, damit sich das auch lohnt, das Geld, was der jetzt hier ausgibt. Ne? Bei mir war es eher andersrum. Die haben dann irgendwann gesagt, kann man nicht mehr viel machen. Also probier mal dies oder das, wir könnten nochmal dies oder das probieren. So. Und dann irgendwann war ich halt, glaube ich, einfach so gut, dass es dann bei mir gar nicht mehr so den Unterschied gemacht hat, ob ich zum Beispiel vorne mit 0 Grad oder mit 7 Grad bei den Extensions gesessen habe. Wir haben irgendwann mal auch wieder im Windkanal in Immenstadt da halt so einen Vergleich gemacht. Da habe ich halt 2 Bikes dabei gehabt, die waren mehr oder weniger identisch. Und das eine hatte halt horizontale Extensions und das andere hatte diese 7 Grad Spacer, die das Canyon auch hat. Und das war kaum messbar, der Unterschied. Dann habe ich auch gesagt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass bei mir jetzt das eine Rad so, das andere Rad so eingestellt ist? Da müssen doch deutliche Unterschiede bei rauskommen. Und ich glaube ganz einfach, wenn man einigermaßen gut sitzt und das auch durch die Körperposition hinbekommt, dann ist das nachher gar nicht mehr so wichtig.
Ja, um das quasi deine Aussagen nochmal zu unterstreichen, ist ja quasi auch, dass mein Prozess quasi, um zu dieser Position zu kommen, die ich quasi heute fahre, das geht halt seit 7 Jahren. Mhm. Ne? Also ja. Seit 7 Jahren wurde da schon immer ein bisschen was verändert. Meistens immer nur so 1 oder 2 Teile.
Ja, genau.
Also ich war auch einmal mit DT Swiss und Swisside im Windkanal und da haben wir auch probiert, die Arme quasi komplett zusammen zu machen. Ne? Also ich meine, bei mir geht da nicht mehr viel, aber das waren vielleicht noch so ein bis zwei Zentimeter haben wir dann quasi zusammengetaped und das hat quasi auch nichts mehr gebracht.
Ja.
Also dann ist es quasi, irgendwann ist es halt vorbei. Na gut, dann machen die Schultern halt auch irgendeinen Unsinn. Ne?
Ja, das war bei mir auch interessant. Wir haben halt, also ich habe irgendwann auch mit so einem Monopad mal gearbeitet und ich sag mal, das Erste, was ein Bikefitter eigentlich immer macht, ist ja, der setzt die Leute mit den Ellenbogen enger. So, und dann gibt es teilweise einige Aerolenker-Hersteller, da wird es dann irgendwann schwierig, die Pads noch enger zusammenzubringen. Ne? Aber das ist ja so eine der ersten Ansätze, die da verfolgt werden. Und bei mir war es halt irgendwann so, ich habe irgendwann gemerkt, okay, es fühlt sich irgendwie nicht mehr gut an, immer noch enger zu gehen. Und dann haben wir das halt mal in der Gänze betrachtet. Und bei mir war es halt so, dass wenn die Ellenbogen irgendwann zu eng nebeneinander sind unten, dann weitet sich oben plötzlich wieder der Schultergürtel. Ja. Da ist einfach kein Platz mehr. Das muss irgendwo hin, das Material quasi. Und wenn du unten zu eng sitzt, dann ist irgendwann das Problem, dass die Schultern wieder breiter werden. Und das ist eigentlich viel, viel schlimmer, als unten 2 Zentimeter breiter zu sitzen mit den Ellenbogen, aus meiner Sicht.
Ja. Also der aktuelle Trend, den ich noch so jetzt aktuell beobachte, mit den Aero-Cockpits gibt es quasi, gehen auch viele wieder nach vorne, werden nach vorne ein bisschen länger, habe ich so das Gefühl. Ne? Weil man halt dann das Cockpit so anpassen kann, dass man vielleicht nicht so stark rutscht wie vorher, wenn man halt einfach nur ein festes Pad hat, sondern vielleicht eher so eine Art Schale, wo man dann halt einfach so ein bisschen fester ist oder das Pad ist einfach größer und dass es halt wieder so ein bisschen in Richtung Länge geht. Mhm. Dass man halt, es ist halt im Profisport halt immer so, ja, jetzt sind wir quasi komfortabel unterwegs, das ist ja schön, aber wollen ja schon noch irgendwas rausholen, ne? Also man muss ja schon irgendwie an die Grenze gehen.
Mir war aber bei dir aufgefallen, dass du relativ kurz sitzt. Oder das war einfach irgendwie eine falsche Aufnahme. Ich hatte irgendeins von den Bildern jetzt von dir vom Wochenende gesehen. Da bist du mit den Ellenbogen nicht mal auf den Pads, sondern ein ganzes Stück weiter hinten.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist halt quasi auch mein Ansatzpunkt. Deswegen sage ich das auch, dass das ein Trend ist, weil ich das quasi im Winter jetzt nochmal angehen möchte.
Ja, das haben wir nicht abgesprochen, ne? Das hat sich jetzt so ergeben im Gespräch eben, ne?
Ich kann erklären, wie es dazu kam.
Ja.
Und zwar die Dura-Ace-Schaltung, die hat sich ja verändert in den letzten Jahren. Mhm. Dadurch wurden die Lenkerendhebel sind halt einfach jetzt kürzer.
Ja.
3 Zentimeter etwa.
Ja.
Die Extensions von Canyon kann man nur bis zu einem bestimmten Grad, gibt's die ich gefahren bin, nur in einer bestimmten Länge. Jetzt habe ich die hinten schon 2 Zentimeter reingeschoben. Also die sind schon nicht mehr voll geklemmt.
Mhm.
Und mir fehlt vorne immer noch Länge.
Mhm.
Jetzt müsste ich andere Extensions fahren. Nun war das bei mir aber halt so, dass ich die letzten Jahre von vielen Verletzungen gebeutelt war und dann meine Radposition, die funktioniert hat, wollte ich halt dann nicht anfassen, sondern ich wollte, dass die Radposition möglichst so bleibt.
Ja.
Und deswegen habe ich halt einfach nichts verändert an der Radposition. Aber um halt wieder in Richtung Länge zu kommen, brauche ich halt einfach längere Extensions, die es zumindest mal in dieser Form von Canyon einfach nicht gab oder gibt. Und das ist der Grund, warum das halt in Anführungszeichen ein bisschen kurz ist und ich kann mit den Pads will ich nicht weiter zurück, weil dann komme ich mit meinen Knien gegen die Pads. Das ist halt dann wieder die Krux an der Sache.
Ja, ist interessant. Also wirst du die S-Bands in Carbon?
Ich denke schon, ja.
Gut. Ich habe nämlich eine ähnliche Problematik bei mir. Ich habe extra weiter die alten Shifter, weil die, wie du sagst, deutlich länger sind und ich fasse mit der kompletten Hand und eigentlich mit dem Zeigefinger schließe ich ab mit dem Shifter. Und ich habe relativ lange Unterarme. Und wenn ich so sitzen kann, wie ich gerne möchte, dann sitze ich Shifterende, ich glaube, 58, 59 Zentimeter vorm Tretlagerlot. Quatsch, 89 Zentimeter vom Tretlagerlot. So. Nebenbei bemerkt, bei der UCI darf ich nur 85 vorher sitzen, das ist mir viel zu kurz, da greife ich halt mit dem Ringfinger statt mit dem Zeigefinger. Ne? Und ich habe dann irgendwann geguckt, es gibt zumindest in den Alu-Extensions, die ich fahre, also ich habe ja zum Beispiel eins von meinen Rädern ist auch ein Speedmax, da gibt es mittlerweile längere Extensions von Canyon, genau aus dem Grund. Aber ich fahre auch Aluminium und ich fahre auch eine andere Biegung als du. So. Die Problematik kenne ich aber genauso. Ich sitze auch immer gerne sehr lange. Ich finde, mir bringt das viel Sicherheit. Und ich habe selber ja extra auch noch mir sowas ausgedacht, diese, ich weiß gar nicht, ob du es neulich gesehen hast, diese Kunststoffhaken, die ich da selber mache, die vorne dran sind, die halt genau bestimmen, wo welcher Finger sitzt. Und das hilft mir auch so ein bisschen, meine Sitzlänge zu verändern während der Fahrt, wegen dieser Nervengeschichte, von der ich da schon mal erzählt habe. Plus, ich kann mich halt mit den Dingern wesentlich besser reinkrallen. Also diese Problematik mit möglichst lang sitzen, die kenne ich auch, weil ich halt einfach relativ groß bin. Und ich fühle mich länger immer wohler als kürzer. Neben der Tatsache, dass es in den allermeisten Fällen aerodynamisch auch besser ist, weil man halt noch ein bisschen gestreckter sitzt.
Das ist, wie gesagt, bei mir ein Baustein, den ich im Winter angehen will, weil mir das auch schon quasi negativ aufgefallen ist und bei einem Bikefitter Jonas auch, dass das quasi nicht optimal ist. Gleichzeitig war das halt nie so ein Problemfeld, dass ich gedacht habe, hier muss ich jetzt unbedingt was optimieren, weil ich halt einfach, es gibt eine Boris-Stein-Position in Anführungszeichen, die ich mehr oder weniger schon seit 7 Jahren fahre. Und egal, wie man mich verändert auf dem Fahrrad, ich gehe fast immer in diese Position zurück, ne? Also es nutzt jetzt nichts, wenn Jonas mir sagt, geh mal ein bisschen weiter nach vorne mit dem Unterarm, dann rutsche ich halt mit dem Hintern nach, ne?
Könnte man ja sagen, die ist in Stein gemeißelt, der musste jetzt sein.
Ja, genau, das hat schon der ein oder andere so gesagt. Mhm. Aber aber wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen materialbedingt gewesen. Mhm. Aber ich hoffe, ich habe auf jeden Fall auch längere Extensions da, die ich ausprobieren will, aber die sind halt leicht anders und ich wollte halt nichts an der Position, die stabil ist, wollte ich halt nichts quasi ohne Not verändern. Und das will ich jetzt halt über den Winter, wo ich Zeit habe, möchte ich das angehen.
Ist das denn für dich kein Problem, wenn du auch bei so längeren Sachen gar nicht vollflächig mit dem Ellenbogen aufliegst, sondern einfach mit dem Unterarmknochen?
Nee, also Komfortprobleme habe ich überhaupt keine.
Okay. Na, dann ist ja gut.
Ja.
Sieht ja gut aus.
Es ist halt nur so, dass ich, wenn ich quasi länger gehen will, wenn ich quasi eine noch aerodynamischere Position einnehmen will, wenn es halt leicht bergab geht oder so, dann wird's halt nicht so sicher, weil ich halt vorne nicht voll die Extensions greifen kann.
Ne? Eben, das bringt Sicherheit meiner Meinung nach, ne? Also wenn man vorne komplett greifen kann, ist es bei jeder Bodenwelle und immer wenn es ein bisschen ruckeliger wird, ist es schon besser. Also für mich zumindest und wahrscheinlich auch bei anderen größeren Leuten, wenn man lang sitzt, als wenn man zu kurz sitzt.
Ja, oder zumindest mal, wenn die Extensions so eine Länge hat, dass man die mit der kompletten Hand umfassen kann.
Ja. Weißt du, wie lange du sitzt vorne?
Das kann ich dir aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Mhm.
Wie groß bist du?
Ich bin 1,88. Mhm.
Okay. Ja, interessant. Es sah auf jeden Fall alles gut aus, war mir nur auf den Bildern neulich mal aufgefallen, weil ich gerade auch an der Thematik dran bin mit verschiedenen Ansätzen hier, ne?
Ja, und wie gesagt, ich habe halt auch das Gefühl, dass, also wenn man sich halt zum Beispiel, klar, es gibt halt das, was High Size macht und die sitzen immer relativ ähnlich drauf, aber die Gegenbewegung ist ja schon so ein bisschen, was im Moment die Side Squat macht und die sitzt halt eher so ein bisschen länger. Mhm. Und ja, muss man halt mal überlegen, ob das bei mir auch Sinn macht. Ich würde zum Abschluss noch ein kleines Spiel spielen. Mhm. Und zwar stelle ich dir 14 A-B-Fragen, wo du dich zwischen A oder B entscheiden müsstest. Und du kannst, ich weiß, dass es genau dein Ding ist, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Und du darfst zweimal weiter sagen. Mhm. Spontan oder gut geplant?
Gut geplant.
Halbgar oder gar nicht?
Halbgar.
Effizient oder großer Motor?
Effizient.
10 Minuten Intervalle oder 6x30-30?
6x30-30.
Regenfahrt oder Rolle?
Regenfahrt, doppelt.
Rennrad oder Mountainbike?
Im Moment eher Rennrad.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Zeitfahrrad.
E-Bike oder gar kein Bike?
Gar kein Bike.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Wenn es unbedingt sein muss, Tankstelle.
Weltmeister oder King of the Lake?
King of the Lake.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Nach Watt.
Verletzt oder Zweiter?
Weiter.
Materialmörder oder das haben wir noch nie gehabt?
Oh, das haben wir so noch nie gehabt.
Kettenöl oder quietschen?
Oh, quietschen.
Das waren 14 Fragen.
Mhm. Die hast du aber gut zurechtgeschnitten auf mich, du.
Ja, und zwar zum King of the Lake, da machst du auch so ein bisschen, kümmerst du dich auch so ein bisschen darum, dass das ein bekannter wird. Mhm. Kannst du da die Faszination nochmal sagen? Ich habe das ja quasi so ein bisschen despektierlich abgestuft. Die Österreicher sagen immer ganz gern, dass irgendwas das Größte von Europa oder das Größte der Welt ist. Aber was ist denn die Faszination von dem Rennen?
Also das ist ein Rennen, was es so meiner Meinung nach auf der ganzen Welt sonst nirgends gibt. Das ist ja doch eine relativ überschaubare Szene, mittlerweile auch durch Social Media. Ich denke, wenn es irgendwas gäbe, was so ähnlich wäre, würde man das schon zumindest mitbekommen hier im deutschsprachigen Bereich. Das ist halt eine große 47-Kilometer-Runde um einen wunderschönen türkisfarbenen See im Spätsommer in Österreich. Voll gesperrt, mit einer sensationellen Atmosphäre, die dieses Jahr natürlich wie alles andere auch so ein bisschen gelitten hat. Aber im Regelfall ist das halt mit riesengroßem Festzelt und Videoleinwand im Start-Ziel-Bereich, 1400 Starter werden da in einem halben Tag durchgeschleust. Da gibt es eigentlich nie Probleme irgendwie mit Lutschen, Windschattenfahren, ähnlichen Schweinereien. Und das ist mittlerweile ein extrem hohes Niveau. Da kommen Leute aus ganz Europa hin. Das Ding war dieses Jahr, ich glaube, in 6 Minuten ausverkauft. Das hätte da auch niemand gedacht vor Ort. Und ja, zum Glück hat das dieses Jahr stattgefunden als eine der wenigen Veranstaltungen. Und ich kriege, wo wir hier sitzen, jedes Mal so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das habe ich nämlich vor 2 Jahren gewonnen. Und das war definitiv für mich der größte Erfolg, den ich im Zeitfahren jemals hatte. Auch wenn das offiziell eigentlich, sagen wir mal Amateur, jedermann Mastersbereich ist. Aber das ist mit nichts vergleichbar, was ich sonst im Lizenzbereich oder hier auch mit der UCI-WM da in Posen letztes Jahr oder so erlebt habe. Das kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie die Gelegenheit hat, da mal zu starten, sich das mal zu geben. Ist immer so Mitte, Ende September rund um den Attersee.
Also 2 Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich mir das aus der Entfernung jetzt mal angeschaut hat, ist zum einen, dass da eher offensichtlich, also der Unterschied zu anderen Rennen ist, dass da halt richtig Stimmung an der Strecke und nach dem Rennen ist. Liegt wahrscheinlich so ein bisschen am Saisonzeitpunkt. Ja. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, da wurden im Nachhinein, also es gab die Liste mit den Ergebnissen und es gab eine Liste, also das waren dann, was weiß ich, 5 Ergebnislisten. King of the Lake, Queen of the Lake, Profi of the Lake oder was weiß ich. Und die 6. Liste war dann Disqualifications, wo dann halt genau drin steht, was dann irgendwer gemacht hat. Also das fand ich echt gut. Ja. Also sollte man sich beim Triathlon vielleicht auch mal überlegen. Also ich weiß, dass es beim Zeitfahren vielleicht ein bisschen einfacher ist, zu sagen, das hat er hier und da gemacht, also das hat er hier und da gemacht und sich quasi auch daran zu halten, weil ja quasi die, weil man ja nicht gleichzeitig aus dem Wasser kommt. Es gibt ja nicht so eine Art Gruppenbildung, sondern ist schon eher so für sich unterwegs. Aber das fand ich halt echt so cool. Ja, der hat irgendwas weggeworfen oder der hat gelutscht, keine Ahnung. Fand ich echt cool.
Ja, und denk mal, 5 Leute bei 1300, 1400 Leuten, ne?
Ja.
Das ist schon eine großartige Veranstaltung.
Mhm. Letzte Nachfrage, Kettenöl oder Quietschen? Also wenn du jetzt ein Leihrad hättest, ne? Und es quietscht, dann machst du da, also dann würdest du es einfach fahren, oder was? Also würdest du nichts drauf machen, sondern würdest einfach hinnehmen, weil du das Öl so hast.
Erstmal, ich habe nie Leihräder, ich habe mein eigenes immer mit. Und du hast ja explizit gefragt nach Öl. Also Öl würde ich da definitiv nicht drauf kippen. Ich habe jahrelang halt schon, bevor ich mich in dieses Kettenthema so reingestürzt habe, mit wachsbasierten Schmiermitteln gearbeitet. Und die habe ich schon im Trainingslager immer dabei gehabt. Also zum Beispiel Squirt oder Dry Fluid oder UFO von Ceramic Speed oder was ähnliches. Und die haben halt alle gemeinsam, dass sie nicht auf Ölbasis funktionieren. Das ist schon mal eine Ecke besser als alles mit Öl, aber ich sag mal, das i-Tüpfelchen obendrauf ist halt dieses Trockenwachsen, was ich mit dem Molten Speedwax mache. Und das ist einfach in jeder Hinsicht mache ich nie wieder was anderes drauf. So.
Okay, nochmal anders. Du kriegst ein Fahrrad zum Test, ja? Mhm. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer 100% top eingestellt ist. Mhm. Und wenn du das zurückgibst, funktioniert es besser als vorher, oder wie?
Was den Antrieb angeht, ja.
Ja.
Also ich habe als Beispiel, letztes Jahr habe ich ein Gravelbike bekommen fürs Bikeboard und das war schon gebraucht und das sah aus wie Grütze. Also das war schwarz bis zum geht nicht mehr, Kettenblatt, Kette, Ritzel, total versifft. Und das habe ich erstmal sauber gemacht und als ich das zurückgeschickt habe, das Rad, da war der Antrieb picobello sauber. ist jetzt kein Geschäftsmodell auf Dauer, aber ich muss mit dem Rad ja auch irgendwie Wochen oder Monate lang fahren. Und bevor ich mit so einem quietschenden Dreckfahrrad rumfahre, mache ich das halt.
Ja, also scheint ein Geschäftsmodell für die Radhersteller zu sein.
Gib mir lieber saubere neue Räder, gut eingestellt. Das ist überhaupt immer eine gute Idee, wenn man Testräder Richtung Redaktion schickt, dass da alles festgeschraubt ist und sich nichts dreht und alles wunderbar funktioniert. Und bitte erspart euch dieses, oh, das hatten wir so noch nie.
Weil das ist neulich. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass du natürlich auch besondere Anforderungen ans Material hast. Wir hatten das ja schon bei den den Tubeless Tubeless-Mänteln, dass halt einfach, es halt einfach ein Unterschied ist, ob da halt ein 80-Kilo-Fahrrad drauf sitzt oder halt eben ein 60-Kilo-Mann, ne? Also es ist halt dann schon eine andere Beanspruchung, oder?
Ja, aber das weiß man ja vorher. Ich meine, ich stehe den Leuten ja teilweise auch mal gegenüber. Aber das hat ja aber auch nichts mit dem Gewicht des Fahrers zu tun. Also es ist halt eigentlich, finde ich, ein Selbstgänger, wenn man Räder irgendwo hingibt oder auch wenn man Räder zurückgibt, dass die halt wunderbar in Schuss sind. So, weil das ist ein alter Tipp von Stefan Keul. Nur ein sauberes Rad ist ein glückliches Rad. Und da ist was dran.
Ja. Ne? Also, das wäre quasi für mich ein schönes Abschlusswort.
Ich wollte sei denn, grüßen.
Sei denn, du hast eine Frage an mich oder grüßt jemanden. Ich genau, grüß mal.
Ich wollte noch jemanden grüßen, und zwar Björn Gesmann. Der hört bestimmt auch wieder zu. Der hat mich nämlich auch mal trainiert. Das ist ja dein Trainer jetzt. Und ja. Der hat sich ja irgendwann spezialisiert nur auf die Weltspitze. Und deswegen, oder das ist einer der Gründe, warum ich jetzt von Niklas betreut werde aus Köln. Aber ohne Björn wäre ich letztes Jahr nie in die Weltspitze gefahren, weil ich an dem Morgen, an dem ich dann doch Vize-Weltmeister geworden bin, mit ihm noch telefoniert habe aus Polen, aus dem Hotel. Da hatte ich nämlich einen leichten Sommerschnupfen und war so weit, dass ich nach Hause fahren wollte. An dem Tag der WM. Und dann hat er gesagt, du bist ja wohl total bescheuert. Du ärgerst dich dein Leben lang. Fahr einfach mal los. Ja. Hat geklappt.
Ja, das ist Björn. Da kann ich auch noch meine heutige Anekdote hinzufügen. Und zwar, naja, also nach dem Rennen, nach dem Monster-Zeitfahren hat er auch schon gesagt, obwohl ich ziemlich schlecht gelaunt war, hat er schon gesagt, ja, das ist ja mega interessant. Und jetzt kam auch wieder die ein oder andere Rennabsage. Bei mir war jetzt halt eigentlich geplant, dass ich am 18. Oktober noch Xterra Griechenland mache. Der ist abgesagt. Mhm. Und jetzt gibt es quasi eigentlich nur die Möglichkeit, ein Rennen in Frankreich zu machen. Das ist aber ein Risikogebiet und damit tue ich mir halt echt schwer. Mhm. Und dann hat Björn aber auch gesagt, aber schau mal, jetzt haben wir hier dieses Abschlusszeitfahren gemacht. Daraus kriegen wir noch super Erkenntnisse fürs nächste Jahr. Also der ist halt einfach so, der kann auch so negative Dinge immer wunderschön positiv verpacken.
Ich könnte ihm noch den Floh ins Ohr setzen mit einer Last-Minute-Meldung beim Mannschaftszeitfahren, das nämlich auch einzeln absolviert werden kann, von Hamburg nach Berlin am 10.10. Das wäre ja eigentlich genau der Tag von deinem geplanten Saisonhöhepunkt gewesen. Was hältst du davon?
Ja, mein Saisonhöhepunkt wird wahrscheinlich jetzt der Cross-Duathlon in Schleiden am 28. Oktober.
Na gut.
Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit. War schön, dass du da warst. Ja.